Ja, liebe Geschwister, ich darf Sie, darf euch auch noch mal ganz, ganz herzlich grüßen und uns allen eine gesegnete Gemeinschaft wünschen mit unserem Herrn Jesus Christus. Und wir wollen ihn bitten, dass er auch heute Morgen wieder das Wort aufschließt, dass er derjenige ist, der uns wirklich sagt, was in unserem Leben noch verändert werden soll. Und da gibt es sicherlich bei jedem Einzelnen noch manches zu verändern. Ja, wir hätten eigentlich noch das eine oder andere zu dem Buch Esther zu sagen, aber wir wollen das mal heute unterbrechen, vielleicht auch ganz gut so, weil doch einige fehlen. Und wir wollen uns heute noch mal einem, ja, wie soll ich sagen, einem weihnachtlichen Thema zuwenden. Es ist ja immer wieder interessant, dass das Kommen Jesu Christi bzw. seine Geburt immer wieder noch, sagen wir so, noch Freude hervorbringt, noch Freude hervorruft, sicherlich auch in uns. Und das war damals schon so, als die Geburt an sich geschah, als der Engel dann zu den Hirten auf dem Felde sagte, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude. Und deswegen ist es eigentlich auch nicht verwunderlich, dass eben ja die Geburt Jesus Christi auch heute noch ja Faszination und Freude wirklich hervorruft. Nicht, man liest die Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2, man singt die entsprechenden Weihnachtslieder, die oftmals diese wunderbare Tatsache der Menschwerdung Jesu Christi zum Thema haben. Und trotz alledem hat man doch mehr und mehr den Eindruck, ja, dass die Freude über das Kommen Jesu Christi immer weniger die Herzen der Menschen erfüllt. Nicht mal, man erfreut sich überwiegend an Weihnachtsmärkten, an ausgiebigen Essen, an den Geschenken, was ja auch nicht falsch ist. Aber irgendwo hat man den Eindruck, die Prioritäten sind da ein wenig verschoben. Und ich hoffe, dass bei uns diese Freude nicht nur auf diese kurze Zeit, auf diese Zeit im Dezember beschränkt ist, die Freude über Jesu Christi kommen und was alles damit zusammenhängt, sondern dass diese Freude uns wirklich jeden Tag ja erfüllt. Aber liebe Geschwister, was ist eigentlich der Kern der Geburt Jesu Christi? Und dazu wollen wir, wie es eigentlich immer so in dieser weihnachtlichen Zeit üblich ist, die Weihnachtsgeschichte betrachten. Aber es ist nicht die Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2, die uns allen bekannt ist. Nicht, es begab sich aber zu der Zeit, das. Nein, die Weihnachtsgeschichte ist es heute nicht. Sondern es ist die Weihnachtsgeschichte des Apostel Paulus. Wo steht sie? Ich denke, dass sicherlich, dass einige von uns wissen, wo sie steht, oder vielleicht sogar alle, dass sie wissen, wo diese Weihnachtsgeschichte des Apostel Paulus steht. Sie steht im Galaterbrief, Kapitel 4. Es sind die beiden Verse 4 und 5. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe oder von einer Frau, und unter das Gesetz getan, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte und wir, die Kindschaft oder auch die Sohnschaft, je nachdem, welche Bibelübersetzung man hat, empfingen. Das ist die Weihnachtsgeschichte des Apostel Paulus. Oder mal ganz kurz so in unserem Sprachgebrauch formuliert, nicht Gott sandte seinen Sohn zu einem festgesetzten Zeitpunkt mit einem ganz besonderen Auftrag, mit einem ganz bestimmten Auftrag auf diese Welt. Und damit liegt eigentlich auch schon die Gliederung fest. Es sind nämlich drei Fragen. Wann, wen und wozu sandte Gott? Es sind einfache Fragen, wie auch die Antworten relativ einfach sind. Ja? Wann, als die Zeit erfüllt war, wen, Gottes Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Und wozu, damit er sie loskaufte von dem Gesetz und wir die Sohnschaft empfingen. Wir könnten jetzt die Bibel natürlich zuschlagen. Könnten alle nach Hause gehen und uns gemütlich hinsetzen, eine Tasse Kaffee trinken und den restlichen Weihnachtsstollen aufessen. Aber so einfach wollen wir es uns heute Morgen nicht machen. Denn es ist schon interessant, was hinter diesen schlichten, einfachen Fragen beziehungsweise hinter diesen schlichten, einfachen Antworten doch steckt, an geistlichem Inhalt drin steckt. Und das wollen wir doch jetzt mal näher betrachten und wenden wir uns zunächst mal dieser ersten Frage zu dieser Wann-Frage, nicht wann sandte Gott die Antwort einfach, als aber die Zeit erfüllt war. Das, liebe Geschwister, heißt aber doch, dass die Zeit der Sendung des Sohnes Gottes eben nicht von Anfang an als erfüllt galt. Wenn wir mal ganz kurz in die Menschheitsgeschichte, an den Anfang der Menschheitsgeschichte zurückgehen, dann wissen wir, dass mit Adam und Eva die Sünde in diese Welt hineingekommen ist und damit all diese negativen Begleiterscheinungen, nicht deren Auswirkungen davon wir bis heute in unsere Zeit hineinspüren. Nicht, und diese Sünde, die da hineingekommen ist, nicht, brachte natürlich jetzt Trennung zwischen Gott und seinen Geschöpfen. Sie mussten das Paradies verlassen. Und trotzdem hatte damals Gott schon einen Plan seiner Rettung parat. Schon damals im Garten Eden hatte er so ein wenig den Vorhang seines Rettungsplanes gelüftet. Schon damals stand für Gott fest, dass er war oder war er fest entschlossen, seinen Sohn auf diese Welt zu schicken. Und wie gesagt, er damals schon im Garten Eden, nicht gab er schon die erste Verheißung. Denn das wissen wir, denn er sagte dort zu der Schlange, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Nicht 1. Mose 3, Vers 15. Aber die Zeit der Sendung des Sohnes Gottes war ja noch lange nicht erfüllt. Wenn man vielleicht bedenkt, dass das Ganze da, was da im Paradies da geschehen ist, wenn das vielleicht so um 4800 vor Christus geschehen ist, dann wissen wir, also fast 5000 Jahre lagen also noch dazwischen. Also die Zeit der Sendung war noch lange nicht erfüllt, aber Gott gab schon mal eine erste Verheißung. Nicht? Und von da an gab er sozusagen von Generation zu Generation, von Jahrhundert zu Jahrhundert, gab er immer ein Stück mehr Preis von seinem Rettungsplan. Nicht, er gab Hilfen, er gab Zusagen, er gab Versprechungen, er gab also Verheißungen. Was war der nächste Schritt Gottes? Der nächste Schritt war, dass er sich einen Mann erwählte. Einen Mann namens Abraham. Nicht, und aus 1. Mose 12 wissen wir, was er zu Abraham sagte. Nicht, ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen. Und will ich deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Also da hat Gott wieder eine weitere Verheißung gegeben. Nicht, wir wissen also inzwischen, der Messias, nicht, ist der Sohn einer Frau und er wird ein Nachfahre Abrahams sein. Aber die Zeit der Sendung war noch lange nicht erfüllt, wenn man bedenkt, dass Abraham so vielleicht so um 2100 vor Christus gelebt hat, dann wissen wir, gut, es sind inzwischen über 2500 Jahre vergangen, aber bis die Zeit erfüllt war, waren es immer noch gut 2000 Jahre. Aber Gott gab immer mehr Preis, nicht? Immer wieder ging er einen weiteren Schritt, nicht? Und das nächste ist, dass wir von diesem bemerkenswerten Familientreffen im 1. Mose Kapitel 49 lesen. Nicht, als der Jakob, der Enkel des Abrahams, seine 12 Söhne versammelte und die entsprechenden Segen austeilte. Und den entscheidenden Segen, den gab er nicht seinem erstgeborenen Sohn Ruben, sondern seinem viertgeborenen Sohn, das war Judah. Dazwischen lagen noch Simeon und Levi. Und da lesen wir in dem ersten Mose Kapitel 49 in den Versen 8 bis 10, ich will sie jetzt nicht alle vorlesen, aber den wichtigsten. Der fängt an, Judah, du bist es. Dich werden deine Brüder preisen. Dann geht es in Vers 10 weiter, es wird das Zepter von Judah nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme und ihm werden die Völker anhangen. Wieder ein Detail hat Gott also preisgegeben. Der Messias, der Sohn einer Frau, Nachfahre Abrahams aus dem Stamme Juda. Aber die Zeit der Sendung war immer noch nicht erfüllt. Nicht, und dann wandte sich Gott natürlich dem König David zu. Und da lesen wir im zweiten Buch Samuel, im Kapitel 7, Vers 16, lesen wir, aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir, und dein Thron soll ewiglich bestehen. Nicht wieder hat Gott ein Stück von seinem Rettungsplan preisgegeben, nicht der Messias, der Sohn einer Frau, Nachfahre Abrahams aus dem Stamm Juda, und er wird in Anführungsstrichen sein, der Sohn aus dieser davidischen Königsfamilie. Nicht, wann hat aber jetzt David gelebt? So ungefähr um 1000 vor Christus. Gut, es war schon wieder 1000 Jahre vergangen, aber es sollte immer noch 1000 Jahre dauern. Nicht, und dann gab Gott eigentlich 300 Jahre später die entscheidenden Hinweise. Und da suchte er sich einen ganz besonderen Propheten aus. Und diesen Propheten kennen wir alle, das war der Prophet Jesaja. Und der Prophet Jesaja teilt uns nun drei ganz entscheidende Sachen mit. Und zwar einmal in Jesaja 7, in den Versen 14 und 15, da heißt es: Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel. Butter und Honig wird er essen, bis er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. Jetzt wissen wir schon wieder etwas mehr. Jetzt wissen wir einmal sogar, wie er heißt, Immanuel, was übersetzt heißt, Gott mit uns. Dann ist hier der Hinweis von Butter und Honig. Butter und Honig war damals im Alten Testament ein Zeichen der Armut. Und so war es ja auch. Jesus Christus wurde nicht in einem Palast geboren, sondern er wurde eben in ärmlichen Verhältnissen geboren. Und dann erfahren wir, ja, er wird Mensch sein. Er wird sogar Mensch sein. Das ist der erste ganz entscheidende Hinweis von Jesaja. Und dann prophezeit Jesaja aber weiter, in zwei Kapitel weiter, Kapitel 9, in den Versen 1 und 5 und 6, da sagt er: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Und jetzt kommt es: Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede Fürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Also hier haben wir jetzt einen weiteren Hinweis. Jesus weiß zwar jetzt, da er auch als Mensch sozusagen auf diese Welt gekommen ist, weiß er, was Menschsein bedeutet. Er weiß, was gut und böse ist. Er weiß, was es heißt, nicht in ärmlichen Verhältnissen aufzuwachsen, zu leben. Aber nun ist er auch gleichzeitig Gott. Nun ist er auch gleichzeitig Gott. Und jetzt kommt noch der letzte entscheidende Hinweis von Jesaja. Und dieses Kapitel kennen wir ja alle, Jesaja 53, nicht, wo es unter anderem heißt: Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Nicht, da wird uns dann berichtet, ja, wovon dieser Messias wirklich sein Volk erretten will. Eben, und auf welche Art und Weise vor allen Dingen auf welche Art und Weise er sein Volk erretten will. Nicht, und es gibt natürlich noch mehrere Stellen, aber die können wir jetzt nicht alle aufführen, das würde natürlich den zeitlichen Rahmen sprengen. Aber dass wir dieses Prinzip Gottes sehen, wie er immer mehr von seinem Rettungsplan preisgegeben hat. Und Jesaja hat ja ungefähr so um 700 vor Christus gelebt. Also es fehlten immer noch 700 Jahre. Nicht, und dann wissen wir auch noch, dass auch noch der Hinweis gibt, wo er geboren wird, Bethlehem, nicht? Und du, Ephrata, und wir kennen ja diesen Vers. Nicht, aber so sehen wir eben, dass es Gott wirklich gefallen hat, immer mehr von seinem Rettungsplan der Menschheit wirklich, ja, bekannt zu geben, wirklich preiszugeben. Immer mehr seinen Vorhang zu lüften. Nicht, und endlich sollte das Warten wirklich ein Ende haben. Und dann war wirklich die Zeit erfüllt, und Gott sandte seinen Sohn, nicht zufällig, auch nicht zu früh, auch nicht zu spät, sondern pünktlich. Nicht, wir würden sagen, optimale Zeitpunkt in der Strategie Gottes. Nicht, man kann sich das auch so vorstellen. Stellt euch einen Kuchen vor, der wirklich bis zum Rande mit Wasser gefüllt ist, sodass einerseits nichts überlaufen kann, und andererseits man auch nichts hineingießen kann. Dieses Bild steckt hinter diesem Ausdruck, als die Zeit erfüllt war. Was wir allerdings von der Bibel her nicht wissen, ist, warum für Gott diese Zeit um null herum, nicht dieses Jahrzehnt oder Jahrzehnte, auf jeden Fall diese Zeit um null herum, warum das gerade für Gott die Zeit war, die als erfüllt war, das wissen wir nicht. Vielleicht gibt es kleine Hinweise. Denn was den Plan Gottes anbetrifft, ist ja nicht nur die Zeit oder der Zeitraum interessant, wichtig, sondern, und das finde ich jetzt höchst bemerkenswert, sondern auch die Rahmenbedingungen. Nicht, es wäre ja von Vorteil gewesen, wenn die Botschaft Jesu Christi möglichst zügig, möglichst schnell und an vielen Orten weitergetragen werden konnte. Und ausgerechnet um diese Zeit null herum fand man also sehr günstige Rahmenbedingungen. Ich will nur mal einige nennen. Nicht der damalige römische Kaiser Augustus, nicht, hat den Straßenbau in großem Maße betrieben. Nicht die befestigten Straßen, die zudem noch von römischen Soldaten bewacht wurden, nicht, also führten quer durch das ganze römische Imperium. Und irgendwie führten alle Straßen wieder nach Rom. Da kommt übrigens auch der Ausdruck, nicht? Alle Straßen führen nach Rom. Das ist quasi hier so die Geburtsstunde dieses Ausdrucks. Nicht, aber das war eine günstige Rahmenbedingung, dass es befestigte Straßen gab, die von römischen Soldaten bewacht wurden. Eine weitere gute Rahmenbedingung war, dass die sogenannte Pax Romana, also dieses römische Staatssystem oder dieses römische Rechtssystem für eine gewisse politische Stabilität sorgte. Wo wir wissen, dass es später im Römischen Reich auch drunter und drüber ging. Aber zur damaligen Zeit sorgte es für eine gewisse Stabilität. Und dann gab es damals in dem Römischen Reich eine Weltsprache. Was heute Englisch ist, war damals Griechisch. Nicht, und dieses Griechische verstand man fast im gesamten Römischen Reich. Nicht, und ich habe gelesen, dass an den römischen Schulen in Griechisch unterrichtet wurde. Und dann noch ein letztes. Wie wir heute so sagen würden, es gab ein Netzwerk jüdischer Synagogen. Die jüdischen Synagogen waren im gesamten römischen Imperium verteilt. Seht, und all diese Dinge, all diese Rahmenbedingungen erleichterten es natürlich den Missionaren oder den Aposteln damals, das Evangelium wirklich, also zügig und schnell und an vielen Orten weiterzutragen. Das könnte also ein Hinweis sein, warum diese Zeit um null herum wirklich auch für Gott eine optimale Zeit, obwohl er auf Zeit nicht angewiesen ist. Er hätte das genauso gut 50 oder 100 Jahre früher oder später machen können. Aber vielleicht sind das so einige Hinweise. Also wie gesagt, das war zunächst mal diese erste Frage, diese Wann-Frage, nicht, als die Zeit erfüllt war. Und das steckt alles dahinter. Als die Zeit erfüllt war. Nicht mal, das sind ja alles so Sätze, die sagt man ja so leicht, die klingen so einfach, nicht? Aber was verbirgt sich wirklich dahinter? Und jetzt diese zweite Frage, diese Wen-Frage. Wen sandte Gott? Gott sandte seinen Sohn. Und bedenken wir, dass Jesus Christus schon von Ewigkeit her existierte. Nicht, wir sprechen da von der Präexistenz. Nicht, als er geboren wurde, existierte er schon längst. Und bedenken wir weiterhin, dass alles, was er dachte, was er sagte, was er tat, das machte er wirklich im Auftrage und in der Autorität Gottes, seines Vaters. Aber die Sendung des Sohnes war für Gott ein sehr, sehr, sehr hoher, teurer Preis. Und das macht der Apostel Paulus deutlich mit diesen beiden Ausdrücken. Geboren von einer Jungfrau und unter das Gesetz getan. Nicht, liebe Geschwister, wie schnell sagen wir das, nicht, geboren von einer Frau oder Gott wurde Mensch. Nicht, wie schnell sagen wir das, aber was steckt da wirklich hinter? Natürlich wurde er von einer Jungfrau geboren, nicht durch menschliche Zeugung. Nicht, und die Schwangerschaft der Maria ist, war und bleibt ein Wunder. Keine Frage, keine Diskussion, auch wenn das heute größtenteils angezweifelt wird. Aber wir glauben fest daran. Aber trotzdem, das finde ich bemerkenswert, dass trotzdem Gottes Sohn ansonsten ohne jegliche Sonderbehandlung auf die Welt kam. Das heißt, 9-monatige Embryonalentwicklung, vorzeitige Wehen, die eigentlichen Wehen, nicht die schmerzhafte Geburt, nicht Windeln, Babygeschrei, Muttermilch und was sonst noch alles dazugehört. Alles wie üblich, auch für Jesus Christus. Und damit ist er sozusagen nicht in das Menschsein hineingeschlüpft und wurde den Menschen ja so nah möglich, wie es nur eben geht, bis eben auf die Sünde. Bis eben wirklich auf die Sünde. Und liebe Geschwister, welche Demut, welche unendliche Geduld, welche Selbsterniedrigung Gottes liegt darin, anstatt mit uns Menschen wirklich kurzen Prozess zu machen, wie es angesichts nicht der Rebellion gegen Gott wirklich angebracht wäre, nicht tat Gott das Unfassbare, das Unglaubliche, dass ausgerechnet er, Gott, in seinem Sohn den Menschen gleich wurde, die ihn mit so viel Kaltschnäuzigkeit, mit so viel Ignoranz, mit so viel Gleichgültigkeit, mit so viel Überheblichkeit, mit so viel Unglauben begegnen. Das ist und bleibt für alle Ewigkeit unfassbar. Und deswegen nehmen wir das bitte nicht so auf diese leichte Schulter, wie teuer das Menschsein Jesu Christi wirklich zu stehen bekam. Nicht überlegen wir wirklich einmal, was das für Jesus Christus bedeutete. Wir sagten ja vorhin, man sagt das so schnell, Gott wurde Mensch. Aber überlegen wir wirklich mal, was das für Jesus Christus bedeutete. Er kam in eine Welt hinein, die seiner bisherigen Heimat im Himmel völlig widersprach. All das, was wir hier auf Erden vorfinden, Krieg, Zerstörung, Grausamkeit, Einsamkeit, Depression, Verzweiflung, Neid, Hass, Streit, ach, du kannst diese Liste endlos weiterführen. All das gab es dort im Himmel nicht. All das gab es dort im Himmel nicht. Und Jesus Christus hat sich wirklich diesem also wirklich ausgesetzt. Was ist das für ein Tausch gewesen? Der Himmel gegen die sündige Welt. Was ist das für ein Tausch gewesen? Der Himmel gegen die sündige Welt. Liebe Geschwister, stellen wir uns mal ein Inserat aus einer Tageszeitung unter der Rubrik Wohnungstausch folgenden Inhalts vor. Tausche Luxusvilla mit allem Komfort in schönster Lage oder biete so etwas an. Suche Bretterbude in Israel, möglichst in Slumgegend, Kriegsschauplatz auch durchaus erwünscht. Wir würden doch solch einen Menschen für nicht normal erklären. Würden doch sagen, wie kann jemand eine Luxusvilla mit allem Komfort eintauschen gegen eine Bretterbude ohne Strom und Wasser? Sowas gibt's doch nicht. Und doch, liebe Geschwister, wir wissen, dass es so etwas gibt. Wir lesen das natürlich nicht in einer Tageszeitung, sondern wir lesen das im nachträglichen Magazin Gottes in der Bibel. Da lesen wir es. Und bedenken wir Folgendes, genauer genommen in Lukas 2, da lesen wir es. Und bedenken wir Folgendes, dabei ging es nicht um einen geplanten, Anführungsstrichen, Wohnungswechsel, sondern um einen vollzogenen Wohnungswechsel, vom Reichtum in die Armut. Das alles steckt dahinter, geboren von einer Frau. Das alles steckt dahinter. Aber wie gesagt, für Gott war es noch in einer anderen Weise ein teurer Preis. Und jetzt kommt dieser zweite Ausdruck, unter das Gesetz getan. Und Jesus Christus hat sich ja sozusagen in zweifacher Weise unter das Gesetz getan. Zunächst einmal das für Jesus Christus, und liebe Geschwister, bedenken wir das, er, der König aller Könige, der Herr aller Herren, dass für ihn die gleichen Gebote galten wie für alle anderen Menschen auch. Und er hat diese Gebote ohne Einschränkung geachtet und er hat sie ja sozusagen gelebt ohne Sünde. Das ist zunächst mal das eine. Aber er hat sich eben auch noch in anderer Weise unter dieses Gesetz gestellt. Und das ist das Entscheidende nämlich für uns jetzt. Nicht nur, dass er das Gesetz in vollkommener Weise erfüllt hat, sondern dass er auch noch die Strafe dafür getragen hat, die Strafe, die das Gesetz von seinen Übertretern fordert. Und das ist der Knackpunkt. Das ist der Knackpunkt. Nicht, wofür hätte Jesus Christus, er war doch unschuldig, wofür hätte er zahlen müssen? Ginge es nach dem Gesetz oder ginge es nach den Geboten Gottes, dann wissen wir, hätte kein Mensch von uns eine Chance. Keiner von uns säße hier. Keiner. Warum? Nicht, weil wir diese oder jene Sünde tun. Nein, weil die Grundhaltung unseres Herzens nicht stimmt. Weil die Grundhaltung unseres Herzens nicht stimmt. Und weil die nicht stimmt, führt das dazu, dass wir die Gebote Gottes nicht ernst nehmen und an jenes und dieses Gebot übertreten. Und deswegen nicht stehen wir unter dem Fluch des Gesetzes. Aber Gott will das nicht. Gott will uns heimholen in sein Reich und deswegen hat er jetzt eben seinen Sohn unter den Fluch des Gesetzes gestellt. Und er ist daran nicht gescheitert. Und deswegen konnte er, Jesus Christus, sein sündloses Leben als Opfer stellvertretend für dich und für mich in die Waagschale werfen. Und dann bedenken wir noch eins. Das alles geschah, als weder seine damaligen Zeitgenossen, noch geschweige denn wir, sich in irgendeiner Weise bekehrt hatten. Nicht? Das hat er sozusagen alles ja als Vorleistung gebracht. Nicht, als wir noch Feinde waren, wir kennen diesen Ausspruch, als wir noch Feinde waren, hat Jesus Christus das alles getan. Und trotzdem fragt man sich ja manchmal so innerhalb dieser Wen-Frage nicht, ging es eigentlich nicht anders, Gott? Gab es keinen anderen Weg? Ging es nicht weniger ärmlich, weniger blutig, weniger anstößig? Nicht diese Frage hört man ja heute oft. Und deswegen wird ja der ganze Opfertod wird ja auch abgelehnt. Nicht, und die Ungeheuerlichkeit begann ja schon am Anfang mit Jesus Christus. Nicht, dass wirklich der, ja man möchte schon so sagen, dass wirklich der heilige, lebendige Gott, der allmächtige, allwissende, allgegenwärtige Gott, nicht ein Kind, ein Baby wurde. Nicht? Und als einzige Erkennungszeichen nach Lukas 2 werden nur die Windel und die Krippe erwähnt. Und diese Ungeheuerlichkeit nahm ja ihren Vorgang in weiteren Ungeheuerlichkeiten. Dass damals seine Familie, die Familie Jesus Christus, ihn auch nicht so ganz ernst nahm. Nicht, und dass die damaligen Theologen sagten, dass er da irgendwie mit Beelzebub da in Verbindung steht. Nicht, und dass die Richter ihn wirklich der Gotteslästerung bezichtigen und er wie ein Verbrecher am Kreuz sterben musste. Aber wenn der lebendige Gott, der mit seinem gesprochenen Wort das ganze Universum geschaffen hat und es mit seinem Wort sozusagen lenkt und erhält, wenn dieser Gott keine andere Möglichkeit sah, was die Rettung des Menschen betraf, sich als Mensch auf dem Weg zum Kreuz zu machen auf Golgatha, nicht, dann macht es doch wenig Sinn für uns, für seine Geschöpfe, mit unserem begrenzten Verstand, uns darüber Gedanken zu machen, wie es aus unserer Sicht Gott hätte besser machen können. Nicht das Einzige, was für uns sündige Menschen wirklich angemessen ist, dass wir anbetend und dankbar wirklich davor stehen, was Gott für uns getan hat. Dass wir in dieser riesenhaften Rettungsaktion, die Gott geleistet hat, dass wir darin wirklich ja unsere Schuld sehen, dass wir darin wirklich sehen, wie schlimm es um die Menschheit bestellt ist. So schlimm bestellt, dass Jesus Christus wirklich diesen gesamten Weg da gehen musste, bis zum Tode am Kreuz. Das wollen wir viel mehr darin sehen, als uns darüber zu Gedanken machen, naja, ob Gott vielleicht hätte noch einen anderen Weg einschlagen können. Meine, es gibt natürlich noch eine andere Antwort her, von dem Opfergedanken her. Aber ich wollte jetzt mal die Antwort hier drauf legen, nicht weil man das ja heute immer wieder hört, nicht können wir nicht verstehen, warum Gott diesen Weg gegangen ist, warum da Blut fließen musste und so weiter und so fort. Nicht, was machen wir? Wir als seine Geschöpfe uns da Gedanken drüber, nicht, die wir auch sowieso nur einen begrenzten Verstand haben, nicht, was Gott hätte besser machen können oder sollen. Kommen wir zu der letzten Frage, zu dieser Wozu-Frage. Und da heißt es ja auch in dem Text ganz eindeutig, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte und wir die Sohnschaft oder Kindschaft empfingen. Ich möchte hier mal etwas mehr das Schwergewicht auf den zweiten Teil legen, auf Kindschaft, auf Sohnschaft, was das eigentlich bedeutet. Vielleicht aber trotzdem zuvor einige Gedanken zu dem Loskaufen. Wir wissen ja, er hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Auch dass wir das auch ganz klar sehen, das Gesetz, die Gebote an sich sind natürlich gut. Das sagt uns ja selbst das Wort Gottes. Psalm 19, Vers 9. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Also die Gesetze, die Gebote des Gottes an sich sind gut. Nur eben der Mensch ist halt nicht in der Lage, nicht diese Gesetze in der Weise zu erfüllen, wie Gott das gerne möchte. Nicht? Und deswegen stehen wir unter dem Fluch des Gesetzes. Und deswegen hätten wir eigentlich diese Strafe verdient. Und diese Strafe ist auch keine Bewährungsstrafe. Nicht, du bist angeklagt vor Gott, du bist schuldig und das Urteil lautet, du musst des ewigen Todes sterben. Das wissen wir. Aber nun wissen wir eben, dass Jesus Christus uns von dem Fluch dieses Gesetzes ja wirklich befreit hat und dass wir leben dürfen. Aber jetzt zu diesem zweiten, auf dass wir die Kindschaft, die Sohnschaft empfingen. Es gibt auch andere Bibelübersetzungen, da heißt es Annahme an Kindesstatt. Oder wenn wir mal ein Wort aus unserem Sprachgebrauch nehmen, nicht, dann würden wir sagen Adoption. Das sind alles also synonyme Begriffe. Ob nun Sohnschaft, Kindschaft, Annahme an Kindesstatt oder Adoption. Aber was verbirgt sich hinter diesem Begriff Adoption? Ich bleibe mal jetzt bei Adoption. Was verbirgt sich jetzt hinter diesem Begriff? Das erste ist, wenn wir von Adoption sprechen, das erste ist also der Gedanke, dass dahinter wirklich das Bild des souveränen Gottes steckt. Wenn wir ja von Adoption sprechen, wissen wir, was sich dahinter verbirgt. Nicht? Da haben wir also ein Ehepaar, das aus irgendwelchen Gründen keine Kinder bekommen kann und entschließt sich plötzlich zu dem Schritt der Adoption. Und dann können Sie vielleicht, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber dann können Sie vielleicht auch schon nach gewissen Kriterien können sich das ein oder andere Kind aussuchen. Nur in dieser Verlegenheit ist Gott natürlich nicht. In dieser Verlegenheit ist er nicht. Erstmal hat er einen Sohn und zum Zweiten wissen wir aus der Bibel, er könnte sich aus Steinen Kinder erwecken. Also Adoption ist für Gott kein Akt der Hilflosigkeit. Gott erwählt und adoptiert auch nicht nach menschlichen Kriterien, sondern es ist wirklich sein souveräner Wille, es ist wirklich seine souveräne Liebe. Aber für Gott ist es eine Freude, das ist es eben, für Gott ist es eine Freude, wirklich aus unwürdigen Sündern ja Söhne zu machen. Oder sagen wir Söhne und Töchter, die Töchter sind ja immer damit einbegriffen. Nicht Söhne und Tochter zu machen. Aber er ist in keiner Weise verpflichtet oder gezwungen zu adoptieren, zu erwählen. Keiner Weise. Das geschieht alles nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das ist das Erste, wenn wir von Adoption sprechen. Das Zweite ist Folgendes. Trotz dieser gleichen Bezeichnung, wir werden ja als Söhne Gottes bezeichnet und Jesus Christus wird ja auch als der Sohn Gottes bezeichnet. Trotz dieser gleichen Bezeichnung besteht aber ein fundamentaler Unterschied zwischen Jesus Christus und uns. Nicht Jesus Christus kommt aus dem Himmel, aus dem wir nicht kommen. Jesus Christus ist gleichzeitig Gott, was wir auch nicht sind. Also dieser fundamentale Unterschied bleibt bestehen. Und jetzt kommt es. Was aber die väterliche Liebe anbetrifft zu seinem Sohn Jesus Christus und zu dir bzw. zu mir, besteht trotz dieses fundamentalen Unterschiedes kein Unterschied. Der lebendige Vater liebt dich mit der gleichen Freundlichkeit und Herzlichkeit, wie er seinen Sohn liebt. Wie hat Jesus Christus im Johannesevangelium gebetet? Johannes 17, Vers 23. Damit die Welt erkenne, dass du, also du, Vater, dass du sie liebst, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Also in der väterlichen Liebe besteht kein Unterschied, trotz dieses fundamentalen Unterschiedes. Das ist also ganz entscheidend zu wissen. Und das, was diese Adoption also weiterhin noch anbetrifft, ist, dass wir in die Familie Gottes aufgenommen werden. Das ist auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt, dass wir in die Familie Gottes aufgenommen werden. Irgendwie rauscht das jetzt hier. Naja. Oh, jetzt hat es aufgehört. Ja. Also, dass wir in diese Familie Gottes aufgenommen werden. Wenn wir zum Glauben kommen oder als wir zum Glauben gekommen sind, taucht ja immer wieder diese Begriffe auf: Wiedergeburt, Rechtfertigung. Und ich denke, diese beiden Begriffe, Wiedergeburt und Rechtfertigung, drücken das also zunächst mal nicht im vollen Sinne aus, dass ich auch zur Familie Gottes gehöre. Das ist ja das Wunderbare, dass Gott es nicht bei dieser juristischen Feststellung belässt, dass, wenn ich also sein Geschenk angenommen habe, dass ich gerecht vor ihm stehe, dass ich von ihm so stehe, als wenn ich nie gesündigt hätte. Wie gesagt, das ist mein Christenstand. Nicht das Christenleben, das ist mein Christenstand. Aber so stehe ich vor Gott. Aber das sagen zunächst mal diese Begriffe Wiedergeburt und Bekehrung nicht im vollen Sinne aus. Denn man wird wohl sagen können, auch die Engel, ja, sind geistlich lebendig. Und ich möchte auch sagen, dass auch die Engel einen Status der Gerechtigkeit haben. Sonst könnten sie eigentlich nicht ständig vor dem Thron Gottes erscheinen. Aber ich habe noch nie in der Bibel gelesen, dass die Engel als Kinder Gottes bezeichnet werden oder dass sie Miterben Jesu Christi sind. Und das ist das Wunderbare, dass Gott über diese Wiedergeburt, über die Bekehrung hinausgeht und uns in seine Familie aufnimmt. Das ist sozusagen, ja, ich möchte sagen, der krönende Segen, wofür die Rechtfertigung aus Gnaden, aus Glauben wirklich das Fundament bildet. Wir werden in die Familie Gottes aufgenommen. Und jetzt die Frage, warum werden wir in die Familie Gottes aufgenommen? Warum? Warum macht Gott das? Oder fragen wir so, was bedeutet das jetzt, dass ich in die Familie Gottes aufgenommen worden bin? Es bedeutet nämlich, dass Gott jetzt auch die Vaterschaft übernimmt. Dass Gott jetzt auch die Vaterschaft übernimmt, dass er jetzt für dich sorgt, wie gute, normale, gute Eltern auch für ihre Kinder sorgen. Und was beinhaltet das weiterhin? Es beinhaltet nämlich eine Tatsache, einen Punkt, an dem wir bis zu unserem Lebensende zu lernen haben, nämlich die göttliche Erziehung. Und du kannst in dem Haus, ob nun in Anführungsstrichen in dem Haus Gottes oder im Haus deiner Eltern, dich nicht benehmen, wie du willst. Aus dir soll ja etwas werden. Du sollst ja eine liebevolle Erziehung erhalten. Und bedenke bitte, du bist Erbe des Allerhöchsten. Du bist Erbe des Allerhöchsten. Nun, du bist sozusagen an der Hochschule Gottes. Du sollst nicht an der Universität des Himmels sollst du lernen. Nicht? Es soll aus dir ein Charakter, eine Persönlichkeit gebildet werden nach den Maßstäben Gottes. Und das ist seine göttliche Erziehung. Aber wie lerne ich die göttliche Erziehung? Wie lerne ich sie kennen? Nicht? Und das ist jetzt das Letzte, wenn wir von Adoption sprechen, das ist jetzt das Letzte, dass wir natürlich in seiner Bibel forschen. Da erfahren wir, was göttliche Erziehung ist, wie er uns erziehen will. Und dadurch entsteht natürlich eine ganz, ganz innige Gemeinschaft auch mit dem lebendigen Gott durch das Bibellesen und natürlich durch das Reden mit Gott, sprich im Gebet. Also man ist schon erstaunt, was in diesem Begriff Adoption alles drinsteckt. Nicht auch diese innige Gemeinschaft mit meinem Herrn Jesus Christus. Und dass ich vor allen Dingen ja mit all meinen persönlichen Anliegen wirklich zu ihm kommen kann, dass ich immer wieder mein Herz ausschütten kann, dass ich auch immer wieder, und das ist ja jetzt, was mein Christenleben anbetrifft, zu unterscheiden vom Christenstand. Vom Christenstand aus bin ich gerecht vor Gott, aber von meinem Christenleben ja nicht. Ich werde ja immer wieder in Sünde fallen, aber ich darf immer wieder diese herrliche Erfahrung der Vergebung machen. Und deswegen ist es ja ganz wichtig, dass unser Gewissen sehr sensibel bleibt, gerade was Sünde ist und wenn sie noch so klein in unseren Augen ist. Aber das alles darf ich erfahren, nicht in dieser innigen Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus. Ja, liebe Geschwister, das war die Weihnachtsgeschichte des Apostel Paulus. Nicht als die Zeit erfüllt war, sandte er seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren und wir die Sohnschaft oder Kindschaft empfingen. Also wir haben gesehen, was hinter den einzelnen Ausdrücken, was da wirklich an geistlichem Inhalt drinsteckt, und das wollte ich einfach mal heute Morgen weitergeben. Amen.